NDR Info.
Wir schauen nach Afghanistan. Es geht aktuell darum, noch möglichst viele Menschen zu retten. Auch UNICEF warnt jetzt davor, dass vor allem Kinder bedroht sind. Es fehlen Medikamente, aber auch Nahrung. Nach wie vor ist vor allem der 31.8. ein wichtiges Datum. Bis dahin sollen alle US-Truppen abgezogen sein. Es stellt sich die Frage, ob auch darüber hinaus westliche Evakuierungsflüge möglich sein werden, um dann weiterhin Menschen in Sicherheit zu bringen. Die Taliban beharren auf dem Termin der Kontrolle über das ganze Land. Wie geht es aber mittelfristig weiter? Dazu Michael Stark. Er ist Professor für internationale Beziehungen an der Helmut-Schmidt-Universität, der Bundeswehr-Universität in Hamburg. Ihn habe ich gefragt. Die Taliban können ja kaum selbstständig agieren, die Wirtschaft nach vorne bringen. Bringt das also automatisch den afghanischen Nachbarn China in dieses Vakuum?
Das sehe ich nicht so. Das Vakuum wird nicht vollgefüllt werden. Es gibt Akteure wie Pakistan oder Katar, wo ja die Exilregierung bisher gesessen hat, die in dieses Vakuum hineingehen werden. China und Russland sind allerdings vor allem interessiert an vernünftigen Beziehungen zu den Taliban, weil sie mittelbar oder direkt Nachbarn von Afghanistan sind und kein Interesse daran haben, dass Terrorismus oder Instabilität über die Landesgrenzen exportiert werden. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sie sich wirtschaftlich engagieren, sodass Afghanistan weiterhin auf humanitäre Hilfe, vor allem durch die Vereinten Nationen und Nichtregierungsorganisationen, angewiesen sein wird.
Und wie garantiert man dann aber deren Sicherheit, wenn Sie jetzt gerade Freiwillige und eben auch Hilfskräfte ansprechen, wenn wir jetzt schon sehen, dass es zu ersten Angriffen auch kommt auf diejenigen, die gerade Menschen ausfliegen?
Das ist eine sehr gute Frage und diese Frage lässt sich sicherlich beantworten, einerseits in Bezug auf die Kräfte der Vereinten Nationen und dann auf die westlichen Kräfte. Die Vereinten Nationen haben sich entschieden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ortskräfte im Land zu belassen, im Gegensatz zum Westen. Und es ist dann natürlich an der neuen Regierung, also jetzt vereinfacht gesagt an den Taliban, die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn die neue Regierung das nicht schafft, dass für die Vereinten Nationen ein sicheres Umfeld entsteht, dann wird Afghanistan im Winter in eine sehr, sehr schwierige humanitäre und wirtschaftliche Lage geraten.
Und wo sehen Sie auch den weiteren Einfluss? Sie haben jetzt nur Westen gesagt, aber wenn wir nochmal speziell auf die USA schauen, werden die weiterhin Einfluss behalten? Wird es vielleicht auch schon bald eine neue Intervention geben, auch wenn es jetzt ja schon vermehrt zu Anschlägen kommt, prognostiziert, auch in diesen verbleibenden Abzugstagen?
Ein früherer amerikanischer Verteidigungsminister der Obama-Administration hat vor ungefähr 10 Jahren gesagt, dass politische Akteure, die in dieser Region erneut eine Intervention beschließen, sich auf ihren Geisteszustand untersuchen lassen sollten. Ich halte diese Einschätzung nach wie vor für richtig. Die USA und der Westen sind in Afghanistan gescheitert. Vorher ist die Sowjetunion gescheitert. Und diese Art von Interventionen brauchen wir nicht. Was wir brauchen kurzfristig ist einerseits die humanitäre Hilfe, damit in Afghanistan nicht unkontrollierte Hungerzustände und Fluchtbewegungen ausbrechen können. Und dann brauchen wir diplomatische Bemühungen, um das, was sich dort jetzt als Regierung formiert, an die internationale Gemeinschaft heranzuführen. Und mit internationaler Gemeinschaft meine ich eben bewusst nicht die USA und die NATO, sondern vor allem die Staaten der Region wie China, Russland, Pakistan, Indien und andere. Ich denke, den regionalen Staaten wird viel größere Bedeutung in der Zukunft zukommen.
Und vielleicht noch ein Blick auf die deutsche Rolle. Wir haben ja schon oft Bilanz gezogen. 20 Jahre lang hat der Afghanistan-Einsatz gedauert. Es sollten deutsche Soldaten unter anderem afghanische Soldaten ausbilden, sie wehrhaft machen. Das hat, wie wir jetzt gesehen haben, innerhalb kürzester Zeit nicht geklappt. Muss man auch sagen, Herr Professor Stark, ja, ist der Ansatz schon falsch?
Der Ansatz ist offensichtlich falsch, weil er hat in Indochina in den 50er Jahren nicht funktioniert, in Vietnam in den 60er Jahren nicht, er hat im Irak nicht funktioniert und er hat in Afghanistan nicht funktioniert. Ich sehe hier eine pathologische Lernunwilligkeit auf Seiten der militärischen Strukturen in den intervenierenden Ländern. Denn wenn seit 40, 50 Jahren das immer wieder nicht funktioniert, weil korrupte Eliten die Gehälter einbehalten, weil die Soldatinnen und Soldaten nicht wissen, für was sie kämpfen, weil das ganze Umfeld für sie nicht stimmt, dann ist das einfach eine Fehlinvestition, genau wie die Tatsache, dass eben 85% der Finanzmittel ins Militär gegangen sind und nur 15% in die Entwicklung. Das ist offensichtlich falsch. Man kann nicht garantieren, dass ein Vorrang für Entwicklung zu besseren Ergebnissen führt. Aber wenn das andere über Jahrzehnte hinweg, die Ertüchtigungspolitik, gescheitert ist, dann spricht doch einiges dafür, jetzt zunächst bei solchen Eingriffen, Interventionen auf nachhaltige Entwicklung zu setzen.
Und was bedeutet das auch dann für andere Bundeswehreinsätze? Also konkret, wenn wir uns die Mali-Mission anschauen, müsste man jetzt parallel also zur akuten Hilfe für Afghanistan, aber auch die anderen Einsätze nochmal genauer in den Blick nehmen und Strategien ändern?
Das wird ja mit absoluter Sicherheit geschehen, in welcher Form auch immer. Ich hoffe sehr mit unabhängigem Sachverstand, weil die Ministerien, die jetzt versagt haben in der aktuellen Situation, sicherlich nicht unbedingt in der Lage sind, eine vernünftige Beurteilung vorzunehmen. In Mali sind die Probleme ganz ähnlich, obwohl das Land ganz anders ist. Auch die malischen Streitkräfte und die Streitkräfte benachbarter Länder sind nicht in der Lage, diese Auseinandersetzungen aufzunehmen. Zum Teil desertieren sie schon bei Einsätzen gemeinsam mit westlichen oder anderen Streitkräften dort in der Region. Es ist dasselbe Problem der endemischen Korruption. Und ich sehe noch die Chance, dass in der Sahelzone dieser Einsatz gerettet werden kann. Aber dann muss tatsächlich der Entwicklung sehr viel stärker Vorrang verschafft werden. Und die Ertüchtigung muss dann eben wirklich daran gebunden werden, dass die Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, auch dort eingesetzt werden, wo sie hinkommen sollen und nicht in korrupten Taschen verschwinden, wie das in Afghanistan der Fall ist und wie das bisher auch in Mali der Fall ist.